So, ich denke, dass wir jetzt spätestens alle wach sind. Seid ihr alle wach? Ansonsten machen wir noch eine Strophe. Ja, vielen Dank. So gehen wir auf Nummer sicher, dass ihr zuhört. Und ja, der Mario, der hat wahrscheinlich schon befürchtet, dass ich heute zu lange predigen werde. Und er hat mir kurzerhand meine Einleitung weggenommen. Aber für die Aufnahme und für später irgendwann mal im Stream werde ich ein bisschen was wiederholen. Danke dir, Mario. War sehr, aber trotzdem eine sehr spannende Kindergeschichte. Ja, tatsächlich hatten wir vor einigen Tagen sehr ranghohen Besuch in Espelkamp. Der Frank-Walter Steinmeier war da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht im Vorfeld gewusst hätte, dass er kommt und nicht die vielen Polizeiautos auf der Straße überall positioniert gesehen hätte, ich hätte es ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, dass der Bundespräsident zu Besuch ist. Also ich weiß nicht, wie es hier vor Ort war, ich weiß nicht, wie viele Leute, ob ihr hier zu Tausenden gestanden habt, die Fähnchen geschwenkt, die Deutschlandfähnchen und was ihr ihm zugejubelt habt, aber ich glaube, das war recht dezent und überschaubar, was hier so allgemein in Espelkamp, aber auch gerade hier bei uns vor dem Haus geschehen ist. Aber ganz anders war es zu der Zeit, als Jesus am Palmsonntag, an diesem Tag, an den wir heute denken, in Jerusalem eingezogen ist. Da war richtig was los in der Stadt. Wir müssen uns vorstellen, Palmsonntag, es war ein sowieso an sich schon ein großartiges Fest, denn das Volk Israel ging an, das Passafest zu feiern. Das Passafest ist mit das wichtigste Fest für das Volk. Da gedenken sie an die Art und Weise, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Es wurde das Passaopfer in Jerusalem gebracht und die Menschen strömten von überall her nach Jerusalem, um bei diesem Fest dabei zu sein, um zu sehen, wie das Opfer gebracht wird für Gott. Und so haben es natürlich auch, man sagt ungefähr, man schätzt, dass ungefähr 2 Millionen Menschen damals schon an diesem Tag in Jerusalem gewesen sein müssen. Also die Stadt war recht überfüllt. Und all diese Menschen haben mit Sicherheit auch mitbekommen, dass Jesus, der Wanderprediger, derjenige, der so viele Wunder tut im Land, auch da sein wird und auch in Jerusalem das Passafest feiern wird. Wahrscheinlich war ihre Erinnerung an die Auferweckung des Lazarus noch recht frisch. Nur wenige Tage vorher war Jesus in Jericho, da hat er dem blinden Bartimäus das Augenlicht wiedergegeben und die Menschen hatten es wahrscheinlich, die Rufe dieses Mannes, immer noch im Ohr. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Das ist schon interessant, ein blinder Mann, blind, was seinen Körper angeht, aber er hat erkannt, wer Jesus wirklich ist, der Nachkomme Davids. Und er sagt hier nichts Verkehrtes, er ruft die richtigen Worte. Und dieser Jesus, dieser Wundertäter, dieser Sohn Davids kommt jetzt nach Jerusalem. Und es ist klar, der Wunsch vieler Menschen, dass sie diesen Jesus nicht nur von ihm gehört haben, ihn nicht nur von weitem sehen, sondern vielleicht, dass sie ihn sogar persönlich kennenlernen, dass sie vielleicht auch ein Wunder von ihm erleben. Ich glaube, dass die Erwartung der Menschen an diesem Tag, als Jesus nach Jerusalem kommt, schon recht groß, aber auch vielschichtig gewesen sein muss. Viele von uns kennen sicherlich den Text bereits, aber lass uns trotzdem aufschlagen. Ich lese uns, wir bewegen uns in Markus Kapitel 11, die ersten 11 Verse. Das ist so unser Haupttext, in dem wir uns bewegen werden, aber ich werde hier und da aus den anderen Evangelien auch Verse zitieren, weil jedes Evangelium erzählt von dieser Begebenheit. Markus Kapitel 11. Und als sie sich Jerusalem näherten und gegen Bethphage nach Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er 2 seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf welchem noch kein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn zu euch jemand spricht: Warum tut ihr das? So sagt: Der Herr bedarf seiner. So wird er es bald es hierher schicken. Da gingen sie hin und fanden das Füllen angebunden in einer Tür draußen am Scheideweg und lösten es ab. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber sagten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich auf dasselbe. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, schrien und sprachen, Hosianna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog in Jerusalem ein und in den Tempel. Und nachdem er alles besichtigt hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Wow, was für ein großartiges Ereignis, oder? Was für ein Empfang kann man wahrscheinlich beim Besuch des Bundespräsidenten hier bei uns nicht mit vergleichen. Hosianna, dem Sohn Davids, was für ein Bekenntnis zu Jesus. Menschen erkennen in ihm den rechtmäßigen Nachkommen des großen, ihren großen König Davids. Und wenn sie in ihm wirklich diese Nachkommen erkennen, dann ist es klar, was sie mit dem Reich Davids meinen. Sie sehen in Jesus den König, ihren rechtmäßigen, ihren neuen König von Israel. Hosianna ist die Bitte des Volkes aus Psalm Kapitel 118 und bedeutet so viel wie Herr hilf oder Gott hilft, Gott rettet. Und das ist sicherlich für ein von den Römern geplagtes Land mit großen, auch politischen Erwartungen verbunden. Und das, was die Menschen hier erstmal tun, das Ausbreiten ihrer Kleider, das erinnert irgendwo an die Krönung Jehus aus dem Alten Testament. Da haben die Menschen auch ihre Kleider vor ihm ausgebreitet, auf den Weg gelegt, damit er nicht über Stein gehen musste. Heute würde man sicherlich einen roten Teppich ausrollen, aber es war damals ein Zeichen nicht nur der Wertschätzung, das war ein Zeichen der Unterwerfung, das war ein Zeichen tiefen Respekts vor diesem, vor meinem König. Das Beste, was ich habe, und für viele Menschen war das Gewand, das sie haben, das Obergewand, das daher abgelegt wurde, wirklich das Wertvollste, was sie haben. Was würdet ihr sagen, wenn ich jetzt mein Sakko anziehe, es hier hinlege und sage, Christian, lauf mal darüber. Das würde wahrscheinlich keiner von uns machen, aber für Jesus, die Menschen waren bereit, das Beste, was sie haben, das Obergewand, sie waren bereit, es vor ihm hinzulegen, es Jesus abzugeben. Es ist ein eindeutiges, mehr als deutliches Bekenntnis zu Jesus, ihrem König. Umso verwunderlicher ist es aber, wenn ich nur einige Tage weiter denke. Und den meisten von uns wird das sicherlich bekannt sein, denn so triumphal dieser Palmsonntagseinzug in Jerusalem nicht gewesen ist, so stellt dieser Tag, wie Albert es erwähnt hat, den Beginn der Karwoche, der sogenannten Leidenswoche Jesu vor. Denn in wenigen Tagen wird Jesus gefangen genommen werden, er wird verhört werden vor den Römern, er wird unschuldig, schuldig gesprochen, er wird ans Kreuz genagelt werden. Und diese ganzen Hosianna-Rufe, die wir heute noch hören, die werden plötzlich nicht mehr da sein. Sie werden verstummt sein. Das Kleid ist mittlerweile aufgehoben, es ist gewaschen, es ist wieder in meinem Schrank, es ist wieder in meinem Eigentum. Und diejenigen, die Jesus gerade noch als ihren König ausgerufen haben, werden am Ende nichts mehr mit diesem zu tun haben wollen. Sie werden ihn dem Tode ausliefern. Und ich frage mich ganz ehrlich, was ist da los in den Menschen? Was ist da los in den Menschen, dass man seine Meinung so radikal verändern kann, innerhalb kürzester Zeit. Wir haben gerade ein verlobtes Pärchen vor uns gesehen. Was würdet ihr davon halten? Heute haben sie Ja zueinander gesagt, 3 Tage später, doch nicht. Ne? Das ist ja nichts Halbes, nichts Ganzes. Das ist keine Entscheidung. Aber genau das geschieht hier mit Jesus. Er ist der König, Hosianna, dem Sohn Davids. Und dann, zack, weg aus dem Gedächtnis. Hinweg mit ihm. So haben sich die Rufe sogar verändert. Deswegen ist für mich persönlich dieser Tag irgendwo ein Sinnbild einer missverstandenen, wenn nicht sogar einer gescheiterten Nachfolge Jesu. Menschen laufen Jesus zwar nach, sie sehen in ihm den König, sie jubeln ihm zu. Mehr Verehrung kann man ihm eigentlich nicht mehr entgegenbringen. Und dennoch, im nächsten Augenblick verurteilen sie ihn zum Tode. Weil er scheinbar einige Erwartungen, die sie an ihn hatten, nicht erfüllt hat. Wisst ihr, ich denke, Es ist sehr einfach, Jesus an einem Tag wie heute, an einem Tag wie Palmsonntag zuzujubeln, an einem Feiertag ihm entgegenzugehen, ihm als König auszurufen, als König meines Lebens ihm zuzujubeln. Und wisst ihr was? Ich glaube, unser Land, unsere Stadt und ich fürchte auch, in unserer Gemeinde gibt es solche Palmsonntagschristen, die bereit sind, mit ihm zu feiern. Aber wenn es ans Kreuz geht, wenn es an Golgatha geht, wenn es darum geht, neben ihm am Kreuz auf Golgatha zu stehen, da sind wir plötzlich weg. Wo waren diese vielen Menschen? Da waren nur einige wenige, die bereit waren, mit Jesus bis nach Golgatha bei ihm zu sein, ihm zur Seite zu stehen. Die Frage, die ich an uns alle diesbezüglich in der Beziehung zu unserem Jesus stellen möchte, über die wir nachdenken möchten, ist: echte Nachfolge oder nur ein Palmsonntagschrist? Wer bin ich? Bin ich persönlich? Wie beurteile ich mein Leben? Wisst ihr, ich denke, manchmal ist es sehr gut, wenn ich über mein Leben einmal nachdenke, und zwar ganz ehrlich vor Gott nachdenke. Was bin ich eigentlich für ein Kind Gottes? Was bin ich für ein Christ? Bin ich ein echter Nachfolger oder bin ich nur ein Palmsonntagschrist, der bereit ist, mit Jesus zu feiern, mit Jesus Kaffee zu trinken, mit Jesus einmal auszugehen? Aber wenn es Richtung Golgatha geht, da vergesse ich plötzlich, dass ich gestern noch gesagt habe, König meines Lebens. Ich möchte mit euch heute über echte, konsequente Nachfolge Jesu Christi nachdenken und ich möchte es anhand dieses ganzen Umfelds von Palmsonntags, des Palmsonntagsgeschehens tun. Denn wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Denn das, was Jesus hier mit seinen Jüngern tut, so wie er mit ihnen in diesen Tagen umgeht, wie er sie anleitet, wie er sie sogar herausfordert, und zwar zu einer echten, konsequenten Nachfolge. Ich möchte mit euch über diese vier Punkte nachdenken. Erstens die Treue in der Nachfolge. Zweitens unser Fokus in der Nachfolge. Dann unsere Erwartung in der Nachfolge und das Bekenntnis der Nachfolge. Punkt Nummer eins, die Treue in der Nachfolge. Wie ich bereits sagte, die meisten dieser Menschen haben Jesus zwar aufgesucht. Sie haben ihm zugejubelt am Straßenrand. Sie haben ihren König scheinbar anerkannt. Aber als sie sahen, dass Jesu Weg Richtung Golgatha geht, haben sie ihn verlassen. Ihre Rufe verstummten, ihre Nachfolge hatte also Grenzen. Wisst ihr, was ich zugeben muss? In dem Bewusstsein, wo diese Reise von Jesu hingeht, ans Kreuz von Golgatha, muss ich zugeben, dass es ganz bestimmt nicht leicht gewesen ist, für die Jünger Jesus konsequent nachzufolgen. Es muss hart, es muss eine Überwindung für sie gewesen sein, auf der einen Seite zu wissen, was auf sie zukommen kann und dann doch noch hinter Jesus herzugehen. Könnt ihr euch an die Worte erinnern, mit denen Jesus sie in den Dienst berufen hat? Wie waren die Worte? Was sagte er zu jedem von ihnen? Folge mir nach. Als er Simon und Andreas sah, als sie auf dem See waren und fischten, dann sagte er, folget mir nach und ich will aus euch Menschenfischer machen. Was machen diese zwei? Sie schmeißen ihre Netze hin und folgen ihm nach. Kurz danach trifft er Johannes und Jakobus, die haben diese Netze geflickt. Und er sagte, folgt mir nach. Und sie folgen ihm nach. Er sah den Levi am Zoll sitzen und sagt, folg mir nach. Und dieser steht auf, verlässt seinen Job und folgt Jesus nach. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass Jesus damit nicht gemeint hat, folge mir nach, solange du Freude daran hast. Folge mir nach, solange wir uns gut verstehen. Folge mir nach, solange es dir oder uns gut geht, solange du dich wohlfühlst. Nein, folge mir nach und zwar ohne Bedingung, wie wir uns dabei fühlen. Und nun schaut mal, was passiert, kurz bevor Jesus in Jerusalem einzieht. Markus Kapitel 10, 32 steht es, sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Das ist erstmal nichts Besonderes, das waren sie schon oft. Aber jetzt wird die Reaktion der Jünger näher beschrieben. Denn diesmal war es so, Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Stellt euch das einmal bildlich vor. Jesus ist es eigentlich, der Richtung Jerusalem geht, der dort verhaftet wird, der verurteilt, der gekreuzigt wird. Er ist es, der der Mittelpunkt aller Aggression sein wird. Und dennoch ist er es, der seinen Jüngern vorangeht sogar. Er geht ihnen voran, weil er weiß, dass genau das der Weg ist, den er zu gehen hat. Das ist genau der Weg, den sein Vater im Himmel für ihn vorgesehen hat. Dein Wille, o Gott, tue ich gern, heißt es in Psalm 40. Und Jesus hat das genau gelebt. Und er geht aus diesem Grund ihnen hier voran. Das Entsetzen müsste eigentlich in seinen Augen zu sehen sein. Aber nein, es war in ihren Augen. Aber das Schöne und das Ermutigende für mich ist an diesem Vers, auch wenn sie bangen, sie folgen ihm. Und das ist doch gut, oder? Auch wenn sie Angst haben, auch wenn sie wissen nicht, was genau passiert, sie folgen Jesus. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, Nachfolge ist wirklich nicht immer einfach. Im Gegenteil, Nachfolge ist Herausforderung pur und zwar jeden Tag. Und wisst ihr was? Ich bin überzeugt davon, dass ich mich jeden Tag aufs Neue dafür bewusst entscheiden muss. Jesus, ich will heute, egal was mir an diesem Tag begegnen wird, ich möchte dein Nachfolger sein. Nachfolger ist eine bewusste und ich behaupte tägliche Entscheidung für Jesus, konsequent für Jesus, mit Jesus voranzuschreiten. Ich weiß nicht, wie du dir deine Nachfolge bezüglich Jesu vorstellst. Aber spätestens hier an diesem Punkt, kurz vor Palmsonntag, Allpalmsonntag, kurz vor Karfreitag, haben die Jünger eines festgestellt. Nachfolge ist ein hartes Ding. Gerade jetzt, wo sie erahnen, was ihnen in Jerusalem passieren kann oder besser gesagt passieren wird, denn Jesus hatte sie schon einige Male darüber aufgeklärt. Und am liebsten würden sie zurückbleiben. Aber sie können nicht zurückbleiben, weil dieser Jesus, der ist einfach unverbesserlich. Er geht vorwärts. Die bleiben zurück. Sie trotten nur wie so ein kleines Kind im Kaufhaus, das Geschenk von der Mama nicht bekommen hat. Und dann will es nicht einfach nicht weiter einkaufen. Es bleibt zurück und die Mama muss es mitziehen. Genau so stelle ich mir dieses Bild vor. Die Jünger, die wollen nicht. Sie haben Angst. Sie trotten hinterher. Wisst ihr, mir wird in solchen Augenblicken immer wieder klar, Nachfolge bedeutet, nicht nur bei Jesus zu sein in guten Zeiten, sondern auch gerade, wenn die Zeiten schwer sind. Und gerade da ist es wichtig, in Jesu Nähe zu sein. Ich frage mich, was wäre aus den Jüngern geworden, wenn sie Jesus komplett verlassen hätten? Aber sie bleiben bei ihm, sie trotten ihm widerwillig, aber sie gehen ihm nach. Folge Jesus nach, auch wenn es dir bang wird. Wenn du nicht weißt, was passiert, wie eine Sache in deinem Leben ausgehen wird oder was dir begegnen wird. Bangen ist schon okay, aber was wichtig ist, folge Jesus trotz allem nach. Ich weiß nicht, in welcher Herausforderung du ganz persönlich heute steckst in deiner Nachfolge Jesu gegenüber. Was dich vielleicht auch, so wie die Jünger, nur ganz schwer voranschreiten lässt. Aber ich bin mir sicher, dass diese Herausforderungen, so wie in meinem Leben, in deinem Leben, nicht immer einfach sind. Und oft genug kommen wir Menschen in unserem Leben in Situationen, vielleicht alles hinzuschmeißen, Nachfolge aufzugeben. Denn das ist so viel einfacher. Und das nicht, weil Jesus mich enttäuscht hat, sondern vielleicht, weil ich von anderen Menschen enttäuscht wurde. Vielleicht sind es Geschwister, die mich enttäuschen. Oder es ist einfach nur die Unsicherheit vor dem Ungewissen. Und aus einer Nachfolge wird ein Leben voller Bangen hinterher trottens. Ich wünsche uns allen, in solchen Momenten zu erkennen, wer da eigentlich vor uns geht. Lasst uns dieses Bild in unseren Köpfen behalten. Jesus geht ihnen voran. Und wenn du Schwierigkeiten im Leben hast, dann erinnere dich an dieses Bild. Gerade wenn es dir schlecht geht, da ist einer, da ist Jesus, der geht dir voran. Meine Dienstbereitschaft, meine Hingabe für Jesus sollte nicht meine Ängste sein, sondern die Tatsache, dass Jesus voranschreitet. Es sollten nicht die Römer sein, es sollten nicht die Pharisäer sein, die es den Jüngern schwer machen, dass vorankommen, dass Jesus nachfolgen. Nein, hier geht es allein um dich und Jesus, um mich und Jesus. Folge Jesus nach, weil er vorangeht. Diene ihm, weil er es wert ist. Gib dich ihm hin, weil er sich für dich hingegeben hat. Es geht um Jesus und um dich. Folge ihm nach. Ich komme zum zweiten Punkt, der Fokus unserer Nachfolge. Wenn ihr es schon mal versucht habt, Menschen in schweren Situationen, wenn sie vor einer schweren Aufgabe, Herausforderung stehen oder Angst hatten, Mut zu machen, dann haben wir eigentlich meistens das gleiche Vokabular. Ich sage, mach dir mal keine Sorgen, alles wird gut, du hast ja schon geübt, sagte ich früher zu den Kindern, das wird schon klappen. Ja? Mach dir mal keine Sorgen, das wird schon. Schaut mal, was Jesus macht, als er das Bangen dieser Jünger sieht. Er hält an und beschreibt ihnen aber jetzt plötzlich ganz genau, was auf sie zukommt in Jerusalem. Markus Kapitel 10, Vers 32 und 33. Er nahm die 12 nochmal beiseite, fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm passieren wird. Wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten, ihn geißeln und anspucken und ihn töten. Aber und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. So klar wie an diesem Punkt hat Jesus es seinen Jüngern noch nie gesagt, was in Jerusalem genau geschehen wird. Stell dir vor, du bist herausgefordert. Du bist heute ganz praktisch auch herausgefordert, Jesus zu folgen. Wenn du ein Kind Gottes bist, sowieso. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann bist du auch damit herausgefordert, Jesus Christus nachzufolgen. Und Jesus setzt sie heute keine rosarote Brille auf und sagt, alles wird gut. Meine Nachfolge ist ein Wandeln auf Wattebäuschen. Nein, das sagt Jesus nie. Jesus sagt uns ganz klar, Nachfolge ist Herausforderung pur. Und das, genau das macht er hier auch mit den Jüngern. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, was für ein Kopfkino jetzt in ihnen vorgegangen ist. Wie sie sich vorstellten, was hätte alles passieren oder was muss alles passieren, wenn sie nach Jerusalem einziehen. Und wisst ihr was, ich verstehe es. Ich verstehe es vollkommen, wenn die Jünger hier verängstigt sind, warum sie zögern auf dem Weg. Sie werden etwas erleben, sie werden einen Jesus erleben, den sie bisher noch nicht erlebt haben. Denn dieser Jesus wird sich jetzt nicht herausreden wollen. Er wird nicht einfach die Pharisäer, Schriftgelehrten, Römer zurechtweisen und friedlich die Stadt verlassen. Nein, Jesus scheint heute hier einen komplett anderen Weg zu gehen. Jesus wird, wie er es hier gesagt hat, am Kreuz von Golgatha sterben. Diesmal ist der Gang nach Jerusalem ganz, ganz anders. Jesus reißt sie heraus. Jesus reißt sie heraus aus ihrem Nachdenken, aus ihrem Bangen. Er gibt ihnen damit einen neuen Fokus. Wisst ihr, was Jesus hier macht? Weg von euren Gedanken, hin zu mir, zu meinen Worten. Hört auf, darüber nachzudenken, was euch passieren kann, wie ihr etwas nicht schafft, wie ihr etwas nicht bewältigen könnt oder wovor ihr Angst habt. Tatsache ist, konzentriert euch auf mich. Ich bin es, der euch sagt, was passiert. Ich bin es, der euch vorangeht. Jesus fokussiert ihren Blick in diesem Augenblick weg von ihren Bangen hin zu ihm. Wisst ihr, die Jünger waren in einer Situation, wo sie aufgrund ihres Nachdenkens ihren Fokus auf Jesus verloren haben. Und die Angst hat ihre Nachfolge bestimmt. Und das ist hier wichtig, was Jesus gemacht hat. Er reißt sie heraus und lässt sie wieder auf ihn schauen, auf ihn ganz persönlich. Jesus nimmt sich sogar die Zeit für sie. Er bleibt stehen, ruft sie zusammen und sagt ihnen, schaut auf mich. Nichts passiert von dem, was nicht ich gesagt habe. Ich bin, mit anderen Worten, Jesus ist unter Kontrolle. Jesus, wisst uns das bewusst? Jesus kontrolliert hier jeden einzelnen Schritt. Jedes kleinste Geschehen ist unter der Kontrolle Jesu. Sogar dem Pilatus sagt er, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Was, oder lass es mich persönlich formulieren, wer ist im Fokus deiner und meiner Nachfolge? Gerade wenn es schwierig wird in unserem Leben, ist es uns bewusst, wer die Macht hat, wer unter Kontrolle ist? Er ist unter Kontrolle auch über das, was in deinem und meinem Leben geschieht. Ihr Lieben, so schrecklich oder beängstigend ich mir das, was mich erwartet oder was ich mir vorstelle von der Zukunft, nicht vorstelle, wir dürfen niemals vergessen, wem wir nachfolgen, und wir dürfen niemals diesen Jesus aus dem Fokus verlieren. Manchmal habe ich das Gefühl, habe auch ich das Gefühl wirklich, dass mein Leben irgendwo aus der Bahn gerät. Manchmal geschehen Dinge, wo ich bin echt mal fast heulend auf dem Badezimmerboden aufgewacht, nicht, aber bewusst geworden und gesagt, funktioniert einfach nichts mehr. Jesus, was hast du vor mit mir? Was willst du? Wo bist du? Und ich habe gemerkt, es passiert was in meinem Leben. Ich habe mich auf Probleme fokussiert und habe Jesus aus dem Blick verloren. Wenn du Jesus aus dem Blick verlierst, dann löst du dich von einer Lösung deiner Sorgen, deiner Nöte, deiner Probleme. Dann fokussierst du dich auf dich, auf deine Nöte. Das ist unser Problem. Ich bin vielleicht, ja, vieles in unserem Leben kann uns hart treffen. Mag sein, dass wir unsere Arbeitsstelle verlieren. Mag sein, das ist sicherlich schwer. Und es mag sein, die Krankheit, die mir wirklich zu schaffen macht. Und ich weiß, dass hier Geschwister sind. Und wir beten für euch. Wir beten für euch, dass Gott euch da durchträgt. Es mag sein, dass du Angst hast. In Europa herrscht ein furchtbarer Krieg. Vorgestern, meine ich, gab es einen Anschlag in Moskau. Mittlerweile fast 150 tote Zivilisten. Schreckliche Situation. Und es könnte der Gedanke aufkommen, verliert Gott hier die Kontrolle? Nein, Gott verliert hier gar nichts. Nicht in meinem Leben, nicht in deinem Leben, nicht in Putins, Zelenskis oder Bidens Leben. Gott verliert niemals die Kontrolle. Gott hat Geduld und Gott hat Gnade mit uns allen. Aber er verliert niemals die Kontrolle. Und ich wünsche, dass wir allen voran diese Blickrichtung, den Fokus in Jesus behalten. Und ich wünsche unserer Welt, unserer Verantwortlichen und dem Bundespräsidenten, der hier war, dass er den Fokus wieder auf Gott richtet. Wir durften für ihn sogar ein Gebet sprechen. Das ist gut. Und kein Wort, kein Gebet ist umsonst gesprochen. Und ich bin mir sicher, es wird eine Wirkung haben. Lasst uns weiter für diese Menschen beten. Lasst uns Jesus niemals aus dem Fokus verlieren. Und wenn es passiert, lasst uns diesen neu justieren, wieder hin zu ihm, denn er hat mich in seiner Hand. Und wisst ihr, das Schöne an Jesu Worten ist, zum Schluss richtet er den Blick der Jünger wieder Richtung Ostern. Ja? Er sagt, sie werden mich hinrichten, aber ich werde auferstehen. Ja? Das ist der Sieg. Das ist der Sieg über alle Angst, über alle Not. Das ist der Sieg über den Tod. Jesus ist und bleibt sichtbar. Sieger. Wir müssen aber ihm vertrauen. Und dann geschieht etwas Interessantes im Leben dieser Jünger, wie Jesus jetzt handelt. Jetzt, nachdem Jesus ihnen ganz deutlich gesagt hat, was ihm widerfahren wird, nachdem er ihren Blick wieder auf sich gerichtet hat, werden die Jünger aufgefordert, Teil dessen zu werden, was in seinem Leben, was mit ihnen passiert. Nicht zu denen, die hinterher trotten, nicht zu denen, die es versuchen vielleicht zu verhindern, dass Jesus nach Jerusalem geht, sondern sie sollen dabei sein. Sie sollen aktiv den Einzug Jesu fördern. Und zwar so, wie Jesus es ihnen im Voraus gesagt hat. Und deswegen schickt er zwei von ihnen los Richtung, ich denke, es muss Betfage gewesen sein, diese kleine Stadt vor Jerusalem, wo sie den Esel dann schließlich und endlich gefunden haben. Jesus weiß ganz genau, wo dieser Esel angebunden sein wird und auf sie scheinbar warten wird. Er weiß, welche Frage ihnen gestellt wird. Er weiß, wie sie zu antworten haben und dass der Mensch, dem das Tier gehört, es daraufhin einfach loslassen wird. Es einfach Jesus übergeben wird. Jesus hat hier wiederum hundertprozentig die Kontrolle über das, was geschieht. Sogar über den Besitzer des Tieres. Alles, was ihm gesagt wurde, der Herr braucht es. Und er sagt, okay, nimm mit. Ich weiß nicht, wie es uns gehen würde. Stell dir vor, du hast hier gerade geparkt, da kommt irgend so ein Fremder und versucht, dein Auto zu öffnen. Und dann sagst du, was machst du da? Der Herr braucht's. Ach so, alles klar, gute Fahrt. Genau das geschieht hier. Der lässt ihm seinen Esel, er lässt Jesus den Esel. Vielleicht war es ein gläubiger Mensch, ich weiß es nicht. Gott hat in dem Herzen dieses Menschen gewirkt und er überlässt ihn sein Tier. Genügt es uns, genügt es dir, in deiner persönlichen Nachfolge zu wissen, Jesus braucht dich? Jesus braucht genau dich? Oder Jesus braucht etwas von dem, was du heute dein nennst? Wenn Jesus sagt, ich brauche dein Haus, bist du bereit, es abzugeben? Ich brauche dein Auto, ich brauche dein Geld, ich brauche deine Zeit. Sind wir bereit, so wie dieser Mann, es Jesus zu geben, weil er der Herr ist, weil er mein Herr ist, weil er mein König ist? Sind wir bereit, es zu geben? Sind wir bereit, zu gehen? Auch wenn wir es vielleicht nicht gleich verstehen, warum, wieso und wohin. Auch wenn es völlig unlogisch erscheint, genau wie Jesus es sagt, sie lassen sich gebrauchen. Sie holen hier den Esel, sie legen ihre Kleider auf diesen jungen Esel, setzen Jesus darauf und er zieht vom Fuß des Ölbergs, der ist östlich von Jerusalem gelegen, ungefähr maximal 1 Kilometer, ich glaube 800 Meter von Jerusalem entfernt, in Jerusalem ein. Und die Menge fängt an, Jesus zuzujubeln. Ich habe da am Ende der PowerPoint ein Bild angehängt. Vielleicht könnt ihr das erste einmal zeigen, damit wir so ein bisschen so das räumliche Vorstellungsvermögen haben, welchen Weg Jesus da genommen hat. Ja, wir befinden uns hier ganz oben mit meiner Frau. Schaut uns nicht so genau an. Ich glaube, ich hatte da noch ein bisschen mehr auf den Rippen. Ja, und da habe ich aber immer noch. Das habe ich zu viel gesagt. Ja, wir befinden uns da oben auf dem Ölberg. Das, was ihr da unten seht, das sind Gräber. Das sind Gräber von den Juden. Ja? Und wisst ihr, was das für eine Bewandtnis hat? Sie glauben, dass wenn Jesus eines Tages wiederkommt als der König, als der himmlische König dieser Welt, dann wird es eine Auferstehung geben und die wird es geben. Ja? Und sie wollen die Ersten sein, die ihm begegnen. Deswegen, wer es sich leisten kann, der besorgt sich dort eine Grabstätte. Und ich habe mich zuerst gefragt, ich habe nicht verstanden, das Denkmal in Berlin, warum es so komisch aussieht, bis ich in Jerusalem war. Es sieht genauso aus wie diese Gräber, es ist so ähnlich. Ne? Und So, aber hier befinden wir uns ziemlich weit oben auf dem Ölberg. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus befindet sich unten am Fuß und da vorne, das ist schon der Tempelberg, ja? Da stand der Tempel eines Tages und da ist Jesus durch das Kidrontal durchgewandert und hat sich da auf den Esel gesetzt und ist in Jerusalem eingeritten. Wer ein gutes Auge hat, kann diese Mauer, die hier, die Mauer und ganz ziemlich weit rechts im Bild, da ist ein Tor. Das ist das sogenannte goldene Tor. Und ich nehme sehr stark an, dass Jesus durch dieses Tor durchgeritten ist. Ich habe da auch noch ein Bild. Das Bild hat mich fast ein bisschen was gekostet. Ja? Hier sind wir direkt am goldenen Tor und ihr seht, dieses goldene Tor ist verschlossen. Es ist verschlossen worden von einem muslimischen Kriegsherrn, weil er weiß, dass die Juden auf den Messias warten, der durch das goldene Tor in den Tempel einziehen wird. Und er verschließt das Tor. Er mauert dieses Tor zu und weiß gar nicht, dass er damit eine Prophetie erfüllt. Denn die Bibel, ich habe jetzt einen Vers vergessen, Albert, vielleicht kannst du mir helfen. Ne? Aber die Bibel sagt, dass und das Tor soll verschlossen bleiben, weil der Herr dort hindurchgeritten ist. Ja? Und dieser Mensch hat durch seine Tat eine Prophetie eigentlich erfüllt, ja. Und so ein bisschen so nebenbei, warum es für mich ein bisschen heikel war, was ich sagte, dort am Tor zu stehen. Das, dahinter ist gleich der Tempelberg, die Al-Aqsa-Moschee, der Felsendom. Und ich bin da so ein bisschen am Zaun, habe ich mich vorbeigemogelt. Da war eine Lücke. Mit Jakob Kopp war das, glaube ich. Aber wir beide leben noch. Und kurz danach, als wir standen, da standen zwei ganz ernste Männer vor uns. Ich dachte, die werden mich gleich hier hinrichten. Also das finden sie gar nicht gut, wenn man da hingeht. Also es ist eine ganz heikle Geschichte. Also macht das nicht. Aber ich glaube, ich habe gehört, dass ich nicht der Erste aus der Gemeinde war, der das versucht hat. Also, aber so viel ein bisschen so, dass ihr so das räumliche Vorstellungsvermögen habt. Genau da an diesem Punkt ist Jesus in die Stadt eingeritten. Und wisst ihr, das, was die Menschen damals nicht verstanden haben, es erfüllen sich eine Prophetie nach der anderen, ja? Man braucht eigentlich nur noch die Augen zu öffnen und Jesus erkennen, wer er eigentlich ist, der dort auf diese Art und Weise einreist. So, jetzt habe ich so richtig den Faden verloren, also hilft mir mal von der Technik, wo befinden wir uns? Ja, genau. Also dieser Einzug, ja, ist unlogisch. Wenn man sich das vorstellt, dieser Einzug ist irgendwo unlogisch, weil es ist lebensgefährlich, das, was Jesus da macht. Jesus geht auf eine Art und Weise in Jerusalem ein, die nicht nur die Römer hätte aufbringen können, denn die rufen ihn ja als ihren König aus, sondern auch die frommen Pharisäer und Sadduzäer, die Schriftgelehrten. Aber warum das geschehen ist, Matthäus 21, 4 bis 5, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Füllen, dem Jungen des Lasttieres. Das ist ein Zitat aus dem Buch Sacharja. Erst später heißt es in einem, ich glaube im Johannesevangelium, dass erst später haben es die Jünger verstanden, dass sie an diesem Punkt Werkzeuge waren in der Hand Jesu, damit das Wort erfüllt wird. Sie haben das etwas getan, was durch die Propheten gesagt wurde. Ich wünsche uns, dass wir in Zeiten der Unsicherheit erkennen mögen, Gott ist und bleibt unter Kontrolle. Egal, was du heute fühlst, wie du dich hier heute fühlst, Gott ist und bleibt unter Kontrolle. Und lasst uns aufgrund dieses Wissens Vertrauen zu ihm haben und uns von ihm gebrauchen lassen, so wie die Jünger es getan haben, und seinen Willen tun. Ich komme damit zum dritten Punkt, die Erwartung, meine Erwartung in der Nachfolge. Das war mit Sicherheit das Hauptproblem vieler Menschen, warum sie sich von Jesus abgewandt haben. Sie rufen ihn zwar voller Euphorie als ihren neuen König aus, rufen Hosianna, Gott rettet, aber dieser König ist irgendwie anders. Erstmal kommt er auf einem Esel eingeritten. Das ist nicht gerade königlich. Ein Pferd wäre doch das Mindeste, was man erwarten könnte von einem Jesus, oder? Von einem König. Aber so wie der Prophet es vorher gesagt hat, Jesus wählt bewusst. Wisst ihr, Jesus wusste, was in den Propheten steht. Aber sich dazu entscheiden musste immer noch er. Und er entscheidet sich, auf diesem Esel einzureiten. Und dann, nachdem er in Jerusalem eingezogen ist und alle wahrscheinlich hoffen, durch ein Wunder oder wie auch immer, wird er jetzt die Königsherrschaft übernehmen, geschieht gar nichts. Da steht, und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den 12 hinaus nach Bethanien. Wahrscheinlich wieder Martha, Maria, Lazarus, wo er schon öfter übernachtet hatte. Es passiert hier eigentlich nichts, rein gar nichts Königliches. Also nichts von dem, was sich das Volk erwartet, passiert hier. Ich denke, sie wollten schon, dass Jesus etwas gegen diese römische Besatzungsmacht tut. Aber nichts von dem hat Jesus getan. Und als sie dann auch noch sehen, dass er von diesen Römern angeklagt wird, rufen sie plötzlich nur wenige Tage später: hinweg mit ihm. Ich denke, dieses Gefühl, von Gott etwas zu erwarten, wenn wir ehrlich sind, ich glaube, wir kennen das alle. Ich bin ein Christ, ich gehe zur Kirche, ich habe mich bekehrt, ich bin sein Kind, ich bin ein Nachfolger Jesu Christi. Er ist mein Gott, er ist der König seines Lebens. Und wie oft singen wir: Jesus, ich liebe dich. Und das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr, und dich lieben, Herr. Und jetzt erwarte ich aber auch etwas. Weil ich eine Beziehung zu Jesus habe oder eine Entscheidung für ihn getroffen habe, hiermit am Straßenrand stehe und ihm zujubel, bringe ich auch gewisse Erwartungen in meine Jesus-Beziehung mit. Aber ich frage uns, was ist, wenn Jesus meine und deine Erwartungen nicht erfüllt? Was ist, wenn Jesus im Sinne unserer Beziehung etwas komplett anderes sieht, als deine oder meine Erwartungen zu erfüllen? Was wird dann aus uns? Was wird aus meiner Entscheidung für Jesus? Ist sie also mehr als nur eine Palmsonntagsentscheidung? Oder ändern sich auch dann meine Rufe? Frag dich einmal ganz ehrlich und ganz persönlich. Versetz dich in die Situation damals. Was würdest du von einem König erwarten? Wie muss ein König deines Lebens auftreten, damit du dich ihm beugst? Was erwartest du von deinem König? Heutzutage erwarten wir Könige als große Eroberer. Und die Welt wartet heute auf Frieden eigentlich. Ein König, der Frieden bringt, wäre wünschenswert. Und wir versuchen und wir suchen nach dem König, der nicht vielleicht auf einem Pferd reitend, aber mit Taurus im Gepäck Frieden schafft, möge Gott unserem Land hier echt gnädig sein und Weisheit schenken. Denn das ist nicht der Friede, den Gott bringt. Das ist der Friede, den sich vielleicht Menschen vorstellen. Aber das ist nicht der Friede, um den es bei Gott geht. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist die Erwartung, die Jesus nicht erfüllt hat in den Augen dieser Menschen. Jesus sah tiefer, wie wir bei der Begrüßung gehört haben. Jesus sah ein tieferes Problem. Jesus sah den Unfrieden im Herzen, den Unfrieden zwischen Gott und Mensch. Und um diesen Frieden geht es Jesus. Und um diesen Frieden zu gehen, musste Jesus sterben am Kreuz von Golgatha. Aber das war der einzige Weg, um uns Frieden zu bringen in dieser Welt. Und nur dieser Friede funktioniert. Lass uns für diesen Frieden auch ganz bewusst in der jetzigen Welt beten. Ich komme zum Schluss und zum vierten Punkt, das Bekenntnis in der Nachfolge. Und dazu lesen wir uns zwei Verse aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 19, Vers 39 bis 40. Lukas fokussiert sich hier auf die Pharisäer, die mit einer Forderung an Jesus herantreten. Und dann geschieht Folgendes. Etliche der Pharisäer aber unter der Volksmenge sprechen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen, dann würden die Steine schreien. Wenn diese schweigen, dann würden die Steine schreien. Kennt ihr diese Worte? Du kannst ja glauben, was du willst, aber bitte glaub für dich. Bitte sei tolerant. Bitte sei nicht so aufdringlich mit deinem Jesus. Glaub für dich, was du willst, aber bitte sei etwas toleranter mit Menschen, die anders glauben wollen. Wisst ihr was? Das Bekenntnis zu Jesus, zu dem Jesus, wie er wirklich ist, wofür er wirklich gestorben ist, ja, und das, was Jesus hier sagt, es ist nicht einfach nur so eine coole Aussage, dann würden die Steine schreien. Nein, ich glaube, wir können nicht verheimlichen, wer Jesus wirklich ist. Wir dürfen nicht verheimlichen, wer Jesus wirklich ist. Und wenn wir schweigen würden, sagt Jesus, dann werden die Steine schreien. Lasst uns diesen Exklusivanspruch des Wortes Gottes, wo Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und außer mir gibt es keinen Weg zum Vater. Keinen anderen Weg. Und wisst ihr, für mich klingt das so logisch. Wenn es einen anderen Weg der Versöhnung für Gott gäbe, würde er dann seinen Sohn sterben lassen? Niemals. Er hätte sicherlich den anderen Weg genommen. Aber weil dieser Weg Jesus exklusiv ist, es gibt keinen anderen Weg, lässt Gott ihn den Weg bis zum Schluss, bis nach Golgatha gehen. Lasst uns diese Wahrheit niemals einfach nur für uns behalten. Lasst uns, das ist das Bekenntnis, das ist das Bekenntnis unseres Glaubens. Das ist das, was eigentlich die Pharisäer hier auch stört. Sie wollen, dass Jesus seine Jünger zum Schweigen bringt. Das ist auch mit das Erste, was sie ihn fragen, als sie vor den Hohepriester gestellt werden. Bist du wirklich der Sohn Gottes, der kommen soll, der Christus, der kommen soll? Und Jesus sagt: Ich bin es, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Lasst uns Jesus Menschen näher bringen, so wie er wirklich war, als unser Retter, als Sohn Gottes. Nur durch ihn entsteht Heilung, entsteht Rettung. Ich komme zum Schluss und möchte diese vier Punkte, die wir vorhin erwähnt haben, als Aufforderung an uns formulieren. Die Überschrift lautet ja immer noch: echte Nachfolge oder nur ein Palmsonntagschrist? Diese Frage kannst nur du dir selbst beantworten. Aber ich wünsche uns, dass wir treu sind. Dass wir treu sind in der Nachfolge Jesu. Auch wenn es mir schwer erscheint. Sei treu in der Nachfolge. Auch wenn du nur hinterher zu trotten vermagst. Trotte, aber treu, möchte ich fast sagen. Fokussiere dich als Zweites auf Jesus und nicht auf das, was dir bange macht. Er ist der Herr auch in deinem Leben. Mach Nachfolge nie von der Erfüllung deiner persönlichen Erwartungen abhängig. Nachfolge ist mehr. Und viertens, bekenne dich zu Jesus und bekenne Jesus in der Welt. Ich wünsche uns einfach wirklich Gottes reichen Segen in der Nachfolge diesem Jesus gegenüber. Amen.